SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. April 2008. Der Todestag des amerikanischen Schauspielers und Regisseurs Charlton Heston.
Neun Streitwagen rasen durch die Arena. In einem Kampf auf Leben und Tod. Räder bersten, Pferde gehen durch, Männer wälzen sich sterbend im Staub. Das Wagenrennen in Ben-Hur gehört zu den spektakulärsten Szenen der Filmgeschichte. Und mittendrin Charlton Heston, überlebensgroß. Als jüdischer Fürst Juda Ben-Hur liefert er sich ein mörderisches Duell mit dem Römer Messala, seinem Jugendfreund, der ihn eigentlich auf seine Seite ziehen wollte.
Sei vernünftig, Juda, Blick auf Rom!
Ich will lieber unvernünftig sein als ein Verräter oder Mörder.
Ich warne dich!
Nein, ich warne dich. Rom ist eine Herausforderung an Gott. Heute noch knechtet Rom mein Volk und mein Land und beinahe die ganze Welt. Aber nicht auf ewig. Und das sage ich dir, an dem Tag, an dem Rom fällt, wird es einen Freiheitsjubel unter den Völkern geben, wie ihn die Welt noch niemals erlebt hat.
Heston war der Mann fürs Monumentale. Einer, der auch dann noch herausragte, wenn Tausende von Statisten um ihn herum wuselten. Freiheitskämpfe und Kriege im Auftrag des Herrn waren seine Domäne. Er hat als Moses das Rote Meer geteilt, ist als Elzid tot in die Schlacht geritten, war in Katastrophenspektakeln und Science-Fiction-Abenteuern der Retter der Menschheit oder ihr letzter Überlebender.
Ihr Wahnsinnigen! Ihr habt die Erde in die Luft gesprengt! Ich verfluche euch!
Ein Gesicht wie von Michelangelo gemeißelt, die stattliche Größe von 1,91 Meter, schmale Hüften und ein imposanter Brustkorb machten Heston zum Idealdarsteller für historische Heroen. Zumal er einer der wenigen war, die einen Sklavenschurz tragen konnten, ohne darin lächerlich auszusehen. Und der sogar in der Toga noch eine gute Figur machte. Die New Yorker Filmexpertin Pauline Kael schwärmte:
Für pure Stärke gebaut ist er ein Archetypus dessen, was Amerikaner gewinnen lässt. Er repräsentiert amerikanische Macht und er hat das Profil eines Adlers.
Andere Kritiker waren weniger begeistert.
Es scheint, als habe ein Zahnarzt seinen Kiefer zu einem Lächeln verdrahtet. Er ist ein großes Gesicht aus Stein, ein Holzindianer.
Noch umstrittener war allerdings Hestons Einsatz für die Waffenlobby, den er im Alter mit einer biblischen Kampfeswut führte, gegen die Ben-Hur wie ein Lämmchen wirkt. Sein Gewehr, so donnerte er immer wieder mit hoch erhobener Knarre, lasse er sich nur aus seinen kalten, toten Händen reißen.
From my cold, dead hands.
John Charles Carter, am 4. Oktober 1923 im Bundesstaat Illinois geboren, ist ein amerikanisches Urgestein. Er wächst in einem winzigen Kaff in Michigan auf, wo sein Vater eine Sägemühle betreibt. Jagen, Fischen oder durch die Wälder streifen sind seine Lieblingsbeschäftigungen. Chuck, wie er von allen genannt wird, ist 10, als sich die Eltern trennen.
Als meine Eltern sich scheiden ließen und meine Mutter wieder geheiratet hat, zogen wir in einen Vorort von Chicago.
Von seinem Stiefvater Chester Heston nimmt er später den Nachnamen an. In der Highschool fühlt sich der junge Hinterwäldler unter den reicheren, gewandteren Mitschülern sehr einsam, bis er seine Liebe zum Theaterspielen entdeckt.
Nobody knows why a man becomes an actor.
Niemand weiß, warum ein Mann ein Schauspieler wird. Ich habe sehr gern gelesen und wie alle Kinder habe ich Fantasiespiele gespielt. Alle Kinder machen das. Sie sind instinktiv Schauspieler, Darsteller in den Geschichten, die sie spielen.
An der Universität tritt er bereits in Stummfilmen auf und lernt in einem Theaterkurs seine spätere Frau Lydia kennen. Nach dem Krieg, den er bei der Air Force in Alaska verbringt, übernimmt Heston zusammen mit Lydia ein Laientheater in einer Kleinstadt. Danach versucht er sein Glück in New York, wo er erste Erfolge mit Shakespeare-Stücken im Fernsehen hat. 1950 gibt der 27-Jährige sein Hollywood-Debüt.
In the shadows of the dark city, a tight-lipped stranger deals out the cards that change the destiny of all these people.
In dem düsteren B-Movie Dark City ist er als entwurzelter Zyniker so überzeugend, dass ihn Altmeister Cecil B. DeMille für sein Manegen-Epos Die größte Schau der Welt engagiert. An der Seite von James Stewart spielt Heston einen jungen Zirkusmanager. Da der Film mit einem Oscar ausgezeichnet und zum Kassenknüller wird, hat der 29-Jährige danach gut zu tun. Er steht für eine ganze Reihe von Western- und Abenteuerfilmen vor der Kamera, bevor ihn DeMille ein zweites Mal verpflichtet und diesmal weltbekannt macht.
Hero Israel, remember this day, when the strong hand of the Lord leads you out of bondage.
Als Moses in dem Monumentalfilm Die Zehn Gebote wird Heston zur Ikone. DeMilles bombastisches Bibelspektakel zeigt ihn zunächst als jungen Mann am Hof des Pharaos. Später dann als bärtigen Rebellen mit grauer Mähne, der sein Volk aus der Knechtschaft führt.
The Lord of Hosts will do battle for us. Behold his mighty hand.
Die Szene, in der Heston mit erhobenen Armen und donnernder Stimme das Rote Meer teilt, ist eine der berühmtesten in seiner langen Karriere. Während der Dreharbeiten wird sein Sohn Fraser geboren, der als Baby Moses im Schilfköpfchen mitspielen darf. Nach diesem Film ist Heston auf historische Übermenschen abonniert. Keiner hat so viele Bibelgestalten, Nationalhelden oder Genies verkörpert wie er.
Ich mag es, historische Rollen zu spielen. Es sind die besten Rollen. Sie sind interessante Männer. Sie sind komplizierter als der Rest von uns.
Charlton Heston hat das Glück, dass zu seiner Zeit historische Stoffe gerade groß in Mode sind. Mit immer imposanteren Monumentalepen versucht Hollywood, gegen die Konkurrenz des Pantoffelkinos anzukämpfen.
Es sind die 50er. Die Filmindustrie ist verzweifelt. Sie verliert ihr Publikum ans Fernsehen.
Der Schriftsteller Gore Vidal, einer der Drehbuchautoren von Ben-Hur. Für das Sandalen-Epos, das William Wyler 1959 dreht, ist Heston allerdings nicht die erste Wahl. Eigentlich soll Paul Newman die Hauptrolle spielen, doch der will nicht im kurzen Röckchen auftreten. Auch andere Topstars wie Marlon Brando oder Burt Lancaster winken ab, sodass Heston schließlich den Zuschlag für die Rolle seines Lebens bekommt.
Either you help me or you oppose me. You have no other choice.
If that is the choice, then I am against you.
Ben-Hur soll ein Film der Superlative werden. Die angeschlagene Produktionsfirma MGM, die sich mit diesem Mammutprojekt zu retten versucht, setzt alles auf eine Karte. Es ist der teuerste Film, der bis dahin produziert worden ist. Mit 365 Sprechrollen, 50.000 Statisten und spektakulären Szenen wie der Seeschlacht oder dem Wagenrennen. Der Lohn sind ein gigantischer Kassenerfolg und 11 Oscars, mehr als je ein Film zuvor bekommen hat. Einer davon geht an Charlton Heston.
Vor 10 Jahren machte ich meinen ersten Film in Hollywood und seitdem habe ich mit sehr vielen von euch gearbeitet. Und jeder davon trug dazu bei, dass ich heute hier stehe.
Dabei überzeugt der 35-Jährige vor allem durch seine enorme physische Präsenz in den Massenszenen. Schauspielerisch interessant ist eigentlich nur das Wiedersehen der Jugendfreunde Messala und Ben-Hur.
Ich sagte, ich komme zurück. Ich habe es nicht geglaubt. Ich bin sehr glücklich.
Der mit dem Drehbuch unzufriedene Regisseur William Wyler hatte sich von Gore Vidal dazu überreden lassen, der Begegnung einen homosexuellen Unterton zu geben.
Ich sagte zu Willie, lass uns was versuchen. Lass uns einen Streit zwischen Liebenden daraus machen. Sie waren ein liebes Paar, nun treffen sie sich wieder. Und der Römer, Messala, gespielt von Stephen Boyd, möchte das mit Ben-Hur fortsetzen. Willie sagte, gut, sprich mit Boyd, Messala. Aber sag bloß nichts zu Heston. Chuck würde ausflippen.
Heston gilt zwar als netter Kerl, aber auch als ein Mann mit höchst konservativen Ansichten. Dabei steht er politisch zu dieser Zeit noch auf Seiten der Demokraten. Er ist ein großer Verehrer von John F. Kennedy. Außerdem gehört er zu den wenigen Hollywood-Stars, die gegen Rassentrennung kämpfen und an der Seite Martin Luther Kings am berühmten Marsch auf Washington teilnehmen. Nach Kennedys Ermordung driftet der Schauspieler allerdings immer weiter nach rechts. Er befürwortet den Vietnamkrieg und wird später ein Unterstützer und enger Freund Ronald Reagans.
Die Leute fragen mich, warum ich meine Meinung geändert habe. Aber nicht ich habe die Meinung geändert. Die Demokratische Partei ist schockierend weit nach links gerückt. Und sie haben mich nie gefragt.
Nach dem riesigen Erfolg von Ben Hur spielt Heston 1961 in einem weiteren Kolossalschinken den spanischen Nationalhelden El Cid, der, bevor er tot in die Schlacht reitet, Sterben zum Kampf gegen die Araber aufruft.
People of Valencia, you must not be frightened by the sound of a few drums. In a few hours, they will be silenced forever. I promise you, tomorrow morning, I will ride with you.
Auch im wirklichen Leben fühlt er sich zunehmend zum Führer berufen, der kompromisslos für konservative Werte eintritt. Seinen hohen moralischen Ansprüchen genügt er selbst allerdings auch nicht immer. So hat Senta Berger darüber berichtet, wie Heston ihr nach einem gemeinsamen Drehtag sehr eindeutige Avancen gemacht hat. Trotz zahlreicher Krisen bleibt Lydia mit ihm jedoch bis zu seinem Tod 64 Jahre verheiratet. In einer Talkshow wird er einmal gefragt, ob seine Frau nie an Scheidung gedacht hätte.
Divorce? Never. Murder often.
An Scheidung niemals. An Mord oft.
Bei seinen Rollen ist Heston überaus wählerisch. Schurken spielt er selten, Komödien so gut wie nie. Zu seiner Arbeit hat er ein ambivalentes Verhältnis.
Filmmaking is not fun. It's not supposed to be fun.
Filme machen ist kein Spaß und es soll auch keinen Spaß machen. Die Leute denken, oh, das muss großartig sein, ein Jahr in Rom Ben Hur zu drehen oder einige Monate in Spanien zu verbringen, um El Cid zu machen. Du arbeitest 12, 13, 14 Stunden Tage unter miserablen Bedingungen. Du kriegst es nie so gut hin, wie du es gern hättest. Du versuchst es immer, aber du erreichst nie deine Erwartungen, bist nie perfekt. Du machst das, du verdienst damit deinen Lebensunterhalt, aber es ist kein Spaß.
Ende der 60er Jahre ist die Zeit der Monumentalfilme vorbei. Jetzt beherrschen vor allem Katastrophen und Apokalypsen die Leinwand. Und auch das Science-Fiction-Genre erlebt einen großen Boom. So gerät Charlton Heston 1968 auf den Planeten der Affen.
Take your stinking paws off me, you damn dirty ape!
Er kämpft gegen Erdbeben, Flugzeugabstürze oder U-Boot-Untergänge, tauscht aber auch immer häufiger die große Leinwand gegen den kleinen Bildschirm ein. Etwa als Patriarch Jason Colby in den Seifenopern um den Denver Clan. 1998 wird Heston Präsident der umstrittenen Waffenlobby NRA, der er damit zu gewaltiger Medienpräsenz verhilft. Als Bill Clinton nach dem Columbine-Massaker die Waffengesetze verschärfen will, poltert Heston:
Amerika vertraut Ihnen nicht seine 21-jährigen Töchter an und wir werden Ihnen ganz sicher nicht bei unseren Waffen trauen.
Im Oscar-gekrönten Dokumentarfilm Bowling for Columbine wirft der Filmemacher Michael Moore Heston vor, mitverantwortlich zu sein für den Amoklauf an der Columbine High School und am Unglück in Flint, wo ein 6-Jähriger seine Klassenkameradin erschossen hat.
From my cold, dead hands.
Wie schon nach dem Columbine-Massaker tauchte Charlton Heston diesmal zu einer großen Pro-Waffen-Kundgebung in Flint auf.
Freedom has never seen greater peril, nor needed you more urgently to come to her defense than now.
Wieder einmal ist Heston wie Moses persönlich aufgetreten, um den Waffenbesitz als höchstes Freiheitsgut zu verteidigen. Moore besucht ihn daraufhin in seinem Haus und treibt ihn immer mehr in die Enge, bis der alte Mann aufsteht und wortlos davongeht. 2002 wird bei dem 78-Jährigen Alzheimer diagnostiziert. Wie weit das unrühmliche Interview schon durch die Krankheit geprägt war, ist unklar. In einer Fernsehansprache verabschiedet sich der Schauspieler von seinem Publikum mit einem Shakespeare-Zitat.
We are such stuff.
Wir sind aus jenem Stoff, aus dem die Träume sind.
And our little life is rounded with a sleep.
Und unser kurzes Leben umfängt ein Schlaf.
6 Jahre später stirbt Charlton Heston in den Armen seiner Frau, die er kaum noch erkennt.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Charlton Heston, der am 5. April 2008 gestorben ist. Zeitzeichen morgen über das Buch Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry.